Herr Pichel, was genau besagt denn das EU-Türkei-Abkommen?
Das EU-Türkei-Abkommen war 2016 eine Reaktion von vielen EU-Mitgliedstaaten auf die hohen Zugangszahlen von Geflüchteten, die insbesondere über die türkisch-griechische Ägäis gelangt sind. Und man wollte, wie man das schon vorher mit anderen Staaten gemacht hatte, ein Abkommen schließen, sodass dann ein Partner wie die Türkei lange im Vorfeld Migrationskontrollen durchführt, sodass keine Geflüchteten mehr auf europäisches Territorium gelangen können. Und in diesem Abkommen war aber noch enthalten, dass es so einen 1-zu-1-Mechanismus geben sollte. Also für jeden syrischen Geflüchteten, der aus Europa abgeschoben wird, da sollte dann ein anderer syrischer Geflüchteter aus der Türkei aufgenommen werden. Aber dieses Abkommen hat nie funktioniert. Es war auch rechtlich immer fragwürdig, denn wenn wir uns mit 70 Jahren Genfer Flüchtlingskonvention beschäftigen, muss man auch nochmal in Erinnerung rufen, die Türkei hat wesentliche Inhalte der Genfer Flüchtlingskonvention nicht ratifiziert und ist deswegen gerade aus einer flüchtlingsrechtlichen Perspektive kein sicherer Ort für Flüchtlinge.
Und trotz dieser Einrichtung dieses Deals hat sich auch die Situation der Geflüchteten in Europa anscheinend ja nicht verbessert. Welche Folgen hatte denn der Deal für die in Europa ankommenden Personen?
Der Deal hatte erst einmal zur Folge, dass auf den europäischen Inseln wegen diesem Abkommen faktisch Freiluftgefängnisse entstanden sind. Also auf Lesbos, auf Kos, auf Samos, die Lager, die wir dort sehen, die führen dazu, dass Menschen dort kaserniert werden, dass sie sich nicht frei bewegen dürfen, dass sie unter Zuständen dort gehalten werden, die mit der Genfer Flüchtlingskonvention und auch mit den Anforderungen an die europäische Aufnahmerichtlinie in keinster Weise vereinbar sind. Und deswegen hat dieser Deal in seiner Konsequenz strukturelle Menschenrechtsverletzungen an der europäischen Außengrenze zur Folge.
Und Ihre Studie trägt jetzt den Namen der Moria-Komplex. Damit beziehen Sie sich allerdings weniger auf Moria explizit, beziehungsweise schon auch auf Moria explizit, aber auch auf das System der Lager. Was genau beschreibt denn der Moria-Komplex?
Der Moria-Komplex soll zeigen, dass diese Lagerstrukturen auf den griechischen Inseln, dass das Entrechtungsstrukturen sind, wo ganz viele verschiedene Akteure entweder intendiert oder nicht intendiert Beiträge zu leisten. Also wir haben dort eine Situation, wo die EU-Mitgliedstaaten eine Verantwortung tragen, weil sie sich weigern, Menschen aus diesen Lagern wirklich solidarisch in der EU zu verteilen. Die Europäische Union leistet einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Lager, weil dort EU-Agenturen aktiv sind, wie Frontex oder das Europäische Asylunterstützungsbüro. Und gerade dieses Asylunterstützungsbüro, das ist auch darin involviert, beispielsweise viele Anträge von Asylsuchenden mit abzulehnen, also den griechischen Behörden zu empfehlen, die Anträge abzulehnen, weil man sagt, die Türkei sei zum Beispiel ein sicherer Drittstaat. Aber auch internationale Organisationen sind dort drin verwickelt, wie zum Beispiel das UN-Flüchtlingshilfswerk, das in die Lagerstrukturen mit hineingenommen worden ist, das teilweise für die Registrierung zuständig ist, für die Essensausgabe. Und es entsteht insgesamt so ein Komplex, wo Verantwortungen hin und her geschoben werden, wo kein Akteur mehr am Ende dafür verantwortlich sein will, wie die Lage der Geflüchteten ist. Und die Geflüchteten sind damit faktisch rechtlos gestellt, weil sie niemanden haftbar machen können, niemanden zur Verantwortung und zur Rechenschaft ziehen können für die Zustände, in denen sie sich befinden.
Und dieses Bestreben nach der Auslagerung von Migrationskontrollen, das jetzt quasi auch in dem EU-Türkei-Abkommen manifestiert wurde, ist ja jetzt kein neues Konzept. Das gab es ja auch schon, sag ich mal, in den 90er Jahren wurde in Deutschland schon das Konzept der sogenannten sicheren Drittstaaten eingeführt. Wie kommt es denn generell innerhalb der Europäischen Union zu dieser Politik der Auslagerung?
Ja, ich glaube, das rührt daher, dass wir auf der einen Seite diese selbstgesetzten Menschen- und Flüchtlingsrechte haben, aus der Genfer Flüchtlingskonvention, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, die auch entstanden sind aus der historischen Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man ein international verbindliches Schutzsystem schaffen wollte, weil man eben gesehen hatte, dass die Verfolgten des Naziregimes nirgendwo auf der Welt Schutz finden konnten. Aber auf der einen Seite verpflichtet man sich sozusagen auf diese Rechte und auf der anderen Seite wollen viele EU-Mitgliedstaaten die menschenrechtlichen Konsequenzen, die so ein Regelwerk hat, umgehen, indem sie eben nicht möchten, dass in ihren Staaten viele Geflüchtete aufgenommen werden. Und deswegen kann man schon sagen, die prinzipielle Strategie vieler EU-Mitgliedstaaten schon seit 30 Jahren ist es, theoretisch Flüchtlingsrechte zu verteidigen und auch in den Dokumenten zu belassen, aber ganz praktisch Instrumente zu entwickeln, die die Inanspruchnahme dieser Rechte nicht mehr möglich macht. Also Instrumente wie sichere Drittstaatsklauseln, wo Menschen dann nicht mehr ihre Asylanträge vollwertig prüfen lassen können, durch Pushbacks an den Außengrenzen, durch die Inhaftierung in solchen Lagersystemen. Das sind alles Mechanismen, die dann dazu führen, dass Menschen ihre Rechte, die sie haben, nicht mehr vollumfänglich genießen können.
Und quasi genau diese Beziehungen zwischen der europäischen Migrationspolitik und eben diesen Situationen in den Lagern haben Sie ja in Ihrer Studie untersucht. Worauf haben Sie denn diese Untersuchungen methodisch gestützt? Wie sind Sie das denn angegangen?
Ich habe einerseits mit vielen Experten Interviews geführt, also mit Mitarbeiterinnen von Menschenrechtsorganisationen, Journalistinnen und auch griechischen Anwältinnen, die vor Ort Mandanten in Rechtsstaatsverfahren, beispielsweise vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, vertreten, durch Dokumentenanalysen und auch die Auswertung von Gerichtsurteilen. Und man muss schon sagen, wenn man sich das alles anschaut und das Material sich anschaut, dann sehen wir wirklich, wie systematische Rechtsbrüche auf den griechischen Inseln sich normalisiert haben und dass es ganz hohe Hürden gibt für Geflüchtete, ihre Rechte mobilisieren zu können, damit sie überhaupt in den Genuss der Rechte kommen. Also es braucht viele Anwältinnen, es braucht also Personal, es braucht finanzielle Unterstützung, es braucht auch den tatsächlichen Zugang von Anwältinnen zu den Geflüchteten, damit man dann überhaupt Verfahren initiieren kann, um zum Beispiel Abschiebungen in die Türkei zu überprüfen und dann auch aufhalten zu können. Und das ist aus der Sicht von Geflüchteten wirklich ein ernsthaftes Problem, dass gerade diese Lager eben auch dazu führen, dass eben diese ganze Mobilisierung von Rechten nur so schwer gelingt.
Wie haben Sie denn während Ihrer Forschung die offiziellen Behörden wahrgenommen? Gab es da ein Bestreben, quasi so eine Aufklärungsarbeit zu leisten, oder haben Sie Ihnen da eher Steine in den Weg gelegt?
Mit Behörden habe ich jetzt selber nicht direkt gesprochen, sondern eben vor allen Dingen behördliche Dokumente ausgewertet. Aber es gibt ja viele Einlassungen von der griechischen Regierung, von EU-Beamten zu der Situation auf den Inseln. Und da sieht man eben genau eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Also die griechischen Behörden, die verweisen immer darauf, dass es ja ein europäisches Konzept gewesen ist, diese Hotspots einzurichten. Und das stimmt auch. Aber natürlich ist die griechische Regierung vor Ort eben der Akteur, der es auch umsetzen muss. Und die griechische Regierung entzieht sich da eben auch ihrer Verantwortung, wenn sie sich zurückzieht aus der Verantwortung für die Ausgabe von Essen, für die Bereitstellung des Zuganges zu Gesundheit oder zu Bildung. Das übernehmen vor allen Dingen private Hilfsorganisationen vor Ort, oft aus hehren Motiven. Aber sie werden eben auch Teil von solchen Lagerstrukturen und sind dann eben auch nicht mehr in der Lage, manche auch nicht willens, dieses Lagersystem grundlegend zu kritisieren. Und deswegen muss man sagen, wir sehen hier wirklich, wie ganz viele Akteure dazu beitragen, dass sich solche Entrechtungsstrukturen auch immer wieder neu reproduzieren.
Und welche Strategien benötigt es, um eben diese Entrechtungsstrukturen zu verhindern? Wie würde denn eine effektive Verteilung der Verantwortlichkeiten aussehen?
Also erstmal, der erste Schritt ist überhaupt, politische Verantwortlichkeiten sichtbar zu machen. Denn wir haben ja gerade eine Situation, wo diese ganze Lage der Geflüchteten an den europäischen Grenzen als eine humanitäre Katastrophe beschrieben wird. Quasi als etwas Naturgegebenes und das entzöge sich sozusagen der Kontrolle der Politik. Aber das stimmt natürlich nicht. Diese Zustände sind politisch produziert, die sind politisch gemacht und es gibt eben auch eine politische Verantwortung, die sichtbar gemacht werden muss. Also der EU-Mitgliedstaaten, der griechischen Regierung, der Europäischen Union. Das ist also der erste Schritt, diese Zustände als politisch zu beschreiben. Der zweite Schritt ist, dass die Rechte von Geflüchteten immer als Maßstab für jegliches politisches Handeln dann auch gelten müssen. Also eben nicht irgendwelche Schachereien wie der EU-Türkei-Deal betrieben wird, sondern eben die Genfer Flüchtlingskonvention und auch das europäische Flüchtlingsrecht dort als Maßstab gelten müsste zur Behandlung von Geflüchteten. Und schließlich müsste man eben ein ganz anderes System der Flüchtlingsaufnahme organisieren, dass eben nicht nur die Außengrenzenstaaten wie Griechenland oder Spanien die Verantwortung übernehmen, sondern dass wir ein System haben, wo in der ganzen Europäischen Union es Verantwortung für den Flüchtlingsschutz gibt. Und das muss gar nicht über die einzelnen Nationalstaaten organisiert werden. Es gibt ja auch viele Kommunen, die von sich aus sagen, wir wollen mehr Geflüchtete aufnehmen. obwohl die eigenen nationalen Regierungen sich dem gegenüber verwehren.